Wir sind auf der Stufenleiter hinauf in die Gegenwart Gottes, zum Tempel, zum Fest. Und da gibt es diese schweren Stufen. Aber die Verheißung ist da, das Fest wird kommen. Das Fest wird kommen. Jesus hat gesagt, ich freue mich auf den Tag, wo ich mit euch zusammen sitzen werde und wir gemeinsam das Glas erheben. Wo wir gemeinsam uns freuen, wo wir gemeinsam feiern. Und so zieht das Volk Israel nach Jerusalem, um das Fest zu feiern. Und es gibt immer wieder verschiedene Momente. Momente der Anfechtungen, Momente der Entmutigung, Momente der Angst, Momente der Angriffe, Momente aber auch der Vorfreude, der Vision von dem, was kommen wird. Momente des Nachdenkens, des Innewerdens. Ja, dieser ganze Weg ist ein Weg des Lernens und des Wachsens. Und letztes Mal im Psalm 131, diese kleine Stufe, ein großer Schritt für David zu wachsen, zu kämpfen, dass sein Herz nicht stolz wird, dass sein Herz sich nicht überhebt. Dieser Kampf gegen die eigene Seele, die sich aufbäumt, die unser sündiges Fleisch, was es nicht ertragen kann, hinten angestellt zu werden, vernachlässigt zu werden. Aber wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen wollen, wenn wir ihm die Ehre geben wollen, wenn wir ihn anbeten wollen, dann ist kein Platz für unser selbstsüchtiges Ich. Da ist kein Platz für eine stolze Seele. Eine stolze Seele macht alles kaputt. Wie gesagt, eine stolze Seele zeigt sich nicht nur darin, dass man sich selber auf die Schulter klopft für all das, was man so hingekriegt hat, sondern es kann auch eine stolze Seele sein, die mit Neid darauf blickt, was ein anderer alles hingekriegt hat. Wir sollen diesen Kampf aufnehmen gegen die eigene Seele. Wir sollen nicht uns hineingeben, uns treiben lassen von unserem Fleisch. Das führt uns nicht weiter. Da kommen wir die Stufen nicht rauf. Es ist diese, es gibt ja dieses Bild, was Jesus gibt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Und es gibt ja unterschiedliche Deutungen, wie dieses Gleichnis zu deuten ist. Es gibt eine schöne Kinderkassette, Strawinski, der kleine Maulwurf und seine Freunde. Und da sind sie in so einer Stadt, sie sind in der Stadt Eibesand, glaube ich, heißt es, sind sie hineingegangen, weil sie verführt worden sind. Da gibt es ein großes Fest und der reiche Bauer, Kornbauer, feiert ein Fest und mitten im Fest platzt Gott herein und sagt ihm, wie dumm es doch war, dass er sein Leben nur auf den irdischen Reichtum ausgerichtet hat. Und fordert seine Seele von ihm. Und dann wollen alle fliehen aus dieser Stadt und dann kommen sie aber nicht raus und dann gibt es dieses eine verzauberte Tor, wodurch sie in das Nadelöhr, ne? Und da ist da so ein Kamel, was da hingeht und doll bepackt ist mit allen möglichen Waren, die es in dieser Stadt, ne, sich erworben hat. Und es geht zu diesem Tor und das Tor wird plötzlich immer kleiner. Das Kamel zwängt sich so durch und ich will da nicht durch und ich komme da nicht durch. Ja, vielleicht müssen sie ihre Last abnehmen. Sie müssen vielleicht die Last ablassen. Aber das sind doch all die schönen Dinge. die ich mir erworben habe in diesem Leben, in dieser Stadt. Doch, das muss runter. Das Zeug muss runter. Sonst kommst du da nicht durch. Naja, sie haben ja leicht reden, spricht das Kamel dann zum Maulwurf. Sie passen da ja ganz locker durch. Na? Und dann geht der Maulwurf zu diesem Tor und plötzlich wird das Tor noch kleiner, ganz klein. Auch du, mein lieber Freund, musst alles ablegen, sagt das Tor zu dem kleinen Maulwurf. Aber ich habe das doch alles geschenkt bekommen. Ja, sonst kommst du da nicht durch. Wisst ihr, und für manchen von uns ist das eine Verführung, der Reichtum, die Schätze dieser Welt. Für manchen einen von uns, da hängt das Herz an dem Reichtum. Aber wisst ihr, manchmal hängt unser Herz auch an uns selbst oder an unseren Fähigkeiten, an unserem, ja, an das, was wir können, an das, was wir geleistet haben. Da sagt Gott, leg das ab. Leg das ab. Du kommst damit nicht ins Himmelreich. Du kommst damit nicht in die Gemeinschaft Gottes. Hiob hat es so schön gesagt, nackt sind wir hineingekommen und nackt gehen wir wieder hinaus. Wir können nichts mitnehmen. Das, was wir tun können, das Einzige, was wir tun können mit dem, was wir haben, ist es einsetzen für das Reich Gottes. Es geben. Und dann passiert etwas, was wir uns nicht richtig vorstellen können. Dann sammeln wir Schätze im Himmel. Nur in dem, dass wir loslassen. Und David sagt, ich will das loslassen. Ich will mein Herz nicht überheben. Ich will mich nicht selber auf die Schulter klopfen. Ich will mir nicht meinen Lohn jetzt schon geben lassen durch die Bewunderung von Menschen oder vielleicht auch nur durch meine Selbstbewunderung. Ich will das ablegen, ich will dagegen kämpfen. Ich will die Seele zum Schweigen bringen, dass sie das Maul hält, wie Luther sagen würde. Das ist doch manchmal gut, oder? So eine deftige Luthersprache. Halt's Maul, Seele! Finde ich gut. Ist doch manchmal so, oder? Deine Seele in dir, was sie alles so veranstaltet, ne? Wie sie beleidigt ist, weil sie nicht gesehen wurde. Hast dich so eingesetzt, so viel geackert und keiner lobt dich, keiner gibt dir ein Dankeschön. Dann ist es gut, im Geist, durch den Geist das Fleisch zu töten. Durch den Geist Gottes zu sagen, Hals, Maul, Seele. Du hast hier nichts zu sagen. Oder wenn die Seele, na, sich aufbläht, wow, was wir alles hingekriegt haben, Gott und ich. So, ne? Wow, und ich pluster mich immer mehr auf, es wird wie so ein Sauerteig, bläht sich alles auf. Dann im Geist Gottes zu sagen, Hals, Maul, Seele, hineinzustechen und plötzlich fällt alles wieder in sich zusammen. So ist es richtig, sagt David, wenn ich auf dem Weg hinauf zum Tempel bin, mit wahrhaftigem, aufrichtigem Herzen, das ist die richtige Herzenshaltung, diese Herzenshaltung will ich haben, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme. Jetzt gehen wir weiter, Psalm 132. Wir wissen nicht genau, von wem dieser Psalm ist. Es kann gut sein, dass es vielleicht von Salomo ist. Vielleicht auch aus späteren Königszeiten. Es geht aber um zwei Themenbereiche, die zusammenkommen hier. Hier tritt auf dieser Stufe noch einmal sehr stark der Gesalbte des Herrn in den Blick. Der König. Und gleichzeitig aber auch der Tempel, der Ort, wo wir Gott begegnen. Und wie beides zusammengehört. Und es fängt mit David an. Rechne, Herr, dem David alle seine Mühsal an. Wörtlich steht da, gedenke, Herr, dem David alle seine Mühsal. Dieses Gebet ist ein Gebet der Gemeinde Israel. Sie betet für den Gesalbten, den König. Es geht eigentlich in dem Folgenden, wird man merken, um den Nachkommen Davids. Es geht nicht um David selbst. Aber es geht immer wieder darauf hin, ja, um Davids Willen. Und dieses, denk doch, Gott, an das, was David getan hat. Denk doch daran, wie David mit dir gewandelt ist, wie er mit dir gelebt hat. Und denke auch an das, was du ihm versprochen hast. Und hier wird nicht gesagt, denke an David und an all seine Heldentaten. Denk an David und wie er mächtige Kriege gekämpft hat, wie er den Riesen Goliath fertig gemacht hat im Gottvertrauen. Hier steht, denk an all seine Mühsal. Das Wort spricht auch von Demütigung, Erniedrigung. Denke daran, wie er um der Liebe zu dir willen so viel Erniedrigung erfahren hat. Und das hat David im Laufe seines Lebens immer wieder Erniedrigungen erlebt, weil er Gott treu geblieben ist. Angefangen von der ganzen Geschichte, wie er von Saul verfolgt wurde, weil Gott ihn gesegnet hatte, weil er mit ganzem Herzen Gott nachgefolgt ist als junger Mann und Gott es ihm hat gelingen lassen, hat Saul ihn verfolgt, hat ihm alle möglichen ungerechten Beschuldigungen auf ihn gelegt, hat ihn versucht umzubringen. David musste sich flüchten in irgendein dunkles Loch hinein. Aber dann, als er König geworden ist, und hier geht es darum, dass der Gesalbte, dass David das so auf dem Herzen hatte, nicht zuallererst sich selbst über alles zu erheben. Nein, als er Jerusalem eingenommen hat, da hat er etwas getan, als eines der ersten Dinge war, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen, das Heiligtum, dort diesen Platz zu finden, wo man Gott begegnen kann, wo man zu ihm beten kann, wo man die Opfer darbringen kann. Hier steht es, der dem Herrn schwor, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs. Ich will das Zelt meines Hauses nicht betreten. Ich will das Lager meines Bettes nicht besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gestatten, keinen Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den starken Jakobs. Der Hintergrund ist die Aufforderung oder das Gebot, in 5. Mose 12 könnt ihr das nachlesen, wenn ihr ein bisschen studieren wollt zu Hause, dass Gott dem Volk Israel gesagt hatte, geht, wenn ihr in das neue Land kommt, dann nehmt nicht die Heiligtümer der Völker und fangt da an Gottesdienst, sondern ich will an dem Ort, den ich erwählen werde, dort sollt ihr zusammenkommen, anbeten, eure Feste feiern, opfern, dort sollt ihr mir begegnen. Und dieses Anliegen Gottes hatte David auf sein Herz genommen. Gesagt, ich wünsche mir so, dass das, dieser Wille Gottes, dass er sich erfüllt. Denn über hunderte von Jahren hatte das Volk zwar ein Heiligtum in Silo, aber es waren so viele verschiedene Heiligtümer im ganzen Land verstreut. Und da war auf der einen Seite die Stiftshütte in Gibeon und dann war die Bundeslade in Silo und dann war die Bundeslade weggeführt worden und dann war sie zurückgekommen nach Israel und war in irgendeinem Dorf gelandet. Irgendwo ganz, ganz versteckt. Und ich musste irgendwie auch, jetzt am Mittwoch haben wir darüber gesprochen oder haben wir darüber gelesen in Epheser, Brief, wie wir als Heiden noch bevor das Evangelium hierher gekommen ist, wie wir ohne Hoffnung waren, ohne Gott. Und ich musste so darüber nachdenken, was für ein wunderbares Vorrecht es ist, dass wir in einem Land leben, wo das Evangelium immer noch präsent ist. Wo Menschen da sind, die Jesus kennen. Wo Menschen da sind, die es auch auf dem Herzen haben, das Evangelium weiterzugeben. Wo in der Kultur immer noch Zeichen zu finden sind. Wo du irgendwo in eine Kirche gehen kannst und ein Bild von dem Gekreuzigten sehen kannst. Wo am Sonntag tatsächlich die Geschäfte geschlossen sind. So stark ist immer noch die Prägung. Ist ja nicht überall auf der Welt so. Und das ist immer noch da. Aber es ist teilweise versteckt, wie es damals in Israel war. Irgendwo, in irgendeinem versteckten Dorf, da kannst du Jesus finden. Irgendwo, in einem dieser Hunderttausenden von Menschen, gibt es so, einer von 100, vielleicht einer von 1000, wo das Licht leuchtet noch. In irgendeiner kleinen Einzimmerwohnung kannst du Jesus begegnen. In dieser kleinen Hütte hier kannst du Jesus begegnen. Gehst in die große Marktkirche und es kann dir passieren, dass du kein lebendiges Wort mitnimmst, dass du Jesus nicht begegnest. Ich meine, wie vielen von uns ist es so gegangen? Ihr seid in der Kirche von Kind auf und habt über viele, viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich nichts von Jesus gewusst oder kanntet Jesus nicht, kanntet die frohe Botschaft, das Evangelium nicht. Mir ist es so gegangen, dass ich die frohe Botschaft eigentlich, bin getauft und konfirmiert, aber habt keine Ahnung vom Evangelium. Ich kenne Jesus nicht. Ist doch irre, oder? So war das in dieser Zeit. Und David hatte das so brennend auf dem Herzen zu sagen, ich will, dass das Evangelium, dass Gott und die Anbetung Gottes, der heilige Gott, dass der nicht irgendwo in einem Winkel versteckt ist, sondern der soll ins Zentrum. Er soll erhoben werden, dort, wo sein Platz ist. Der Platz, der dem ihm gebührt. Und das hat ihn so bewegt. Er hat hier diesen Schwur gesprochen. Und Geschwister, Schwüre sind so eine Sache. Wir Menschen, wir schwören Sachen, und ob wir das immer so halten, David ist hier wirklich Feuer und Flamme und sein Schwur ist, also wenn du die Geschichte liest, ich glaube nicht, dass er diesen Schwur halten konnte. So wortwörtlich. Aber Gott sieht das Herz an. Das hat er schon Samuel gesagt, als David gesalbt wurde. Und er hat Davids Herz gesehen. Er hat gesehen, ja, du brennst dafür. Du brennst für mich. Du rennst dafür, dass ich geehrt werde in meinem Volk. Und deswegen hat er ihn hier nicht verstoßen, sondern er hat seinen Wunsch gesehen und er hat es aufgegriffen. Aber lass uns doch dieses brennende Herz sehen. Davids brennendes Herz. Wie er brennt dafür, diesen Ort zu schaffen, wo man Gott begegnen kann. Wo man ihm Anbetung und Ehre bringen kann, wie es ihm gebührt. Ich will das Zelt meines Hauses nicht betreten. Ich will das Lager meines Bettes nicht besteigen. Ich will meine Augen keinen Schlaf gestatten, keinen Schlummer meinen Augenlidern. Haben wir diese Passion, diese Leidenschaft für Gott, für sein Reich? Jesus hatte diese Leidenschaft, Geschwister. Er ist ja der Nachkomme Davids, der Gesalbte. Und ich sehe in Davids leidenschaftlichem Herz, sehe ich den Geist Jesu. Und ich sehe, wie Jesus das getan hat. Wisst ihr, und im Neuen Testament, das sagt uns ja, dass Gott nicht zu finden ist, der Platz Gottes ist nicht irgendwo ein Ort, es ist nicht Jerusalem. Sondern was ist der Ort, wo der Tempel Gottes ist? Der Tempel Gottes ist in den Herzen derer, die ihm vertrauen, die ihm glauben. Er sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr, die ihr an Jesus glaubt, die ihr ihm vertraut. Und auch die Gemeinde, die Gemeinschaft derjenigen, die an Jesus glauben. Sie sind zusammen der Tempel. Jesus ist losgezogen aus dem Himmel, das feiern wir jetzt zu Weihnachten, in diese Erde, auf diese Erde gekommen, als Mensch. Und er hat leidenschaftlich gesucht nach einem Ort, wo Gott wohnen kann. Und er hat einen Ort gesucht, dein Herz, mein Herz. Er hat einen Ort gesucht, ja, die Gemeinde. Und wie hat er es gesucht? Er selbst hat es so schön dargestellt in dem Gleichnis vom Hirten. Da ist ein verlorenes Schaf. Und in diesem verlorenen Schaf will er, dass Gott wohnt. Die Herrlichkeit Gottes soll einziehen in diesem verlorenen Schaf. Und was macht er? Er geht los. Er geht über Land. Er geht über Berge und durch Täler hindurch. Er geht durch die Wildnis. Er sucht an jedem Ort, ob er nicht dieses Herz findet, dieses verlorene Herz, wo er wohnen kann. So eine Leidenschaft dafür, dass Gott eine Wohnung findet. Siehe, wir hören von ihr in Ephrata. Wir fanden sie in dem Gebiet, ja, es wehen sie, das ist die Bundeslade. Wir hörten von ihr in Ephrata. Ephrata ist ein anderes Wort für Bethlehem. Wir fanden sie in dem Gebiet Jas. Also, David und seine Familie, sie hörten von der Bundeslade. Damit fängt es doch an. Wir hören davon. Irgendwo gibt es diesen Ort, wo man Gott begegnen kann. Irgendwo gibt es Menschen, die zusammenkommen und in deren Mitte Gott gegenwärtig ist. Dieses Gerücht, ein Gerücht geht um. Es gibt tatsächlich Gemeinden, in denen Gott gegenwärtig ist, in denen man Gott erleben, erfahren kann, in denen man ihm nahe kommen kann, in dem Gott angebetet und geehrt und geachtet wird, in dem ein Ort, eine Gemeinschaft von Menschen, die Gott gehorsam sind, die ihn lieben von ganzem Herzen. So was soll es geben. Ich habe davon gehört. Wir fanden sie in dem Gebiet Jas, ja, in diesem kleinen Dörfchen, Kirjat Jearim, hat David die Lade Gottes gefunden. Lasst uns einziehen in seine Wohnungen. Dieser Jesus von Nazareth, in Bethlehem geboren, im Stall, in dieser Krippe liegt er. In diesem kleinen Örtchen, irgendwo, in irgendeinem Winkel dieser Welt. Lasst uns hinziehen. Lasst uns zu ihm gehen. Lasst uns daran teilhaben. Wir wollen nicht nur hören davon. Wir wollen nicht nur finden, sondern wir wollen hineinziehen in seine Wohnung. Niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Wir wollen ihm die Ehre geben. Wir wollen ihm anbeten. Wir wollen nicht Betrachter bleiben. Und das sind doch so viele, Geschwister, oder? Zu Weihnachten. Betrachten das Ganze von außen. Ja, vielleicht werden noch Weihnachtslieder gesungen. Ja, vielleicht geht man noch in die Kirche. Ja, vielleicht hört man die Weihnachtsgeschichte, aber es ist alles von außen betrachtet. Aber wir wollen hineingehen. Wir wollen in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. In Jesus Christus findest du die Gemeinschaft mit Gott. Ja, und wir wollen niederfallen. Wir wollen ihm die Ehre geben. Wie die Weisen aus dem Morgenland. Ja, von ganz weit her. Irgendwelche Fremden sind hergekommen, haben gehört, da soll es diesen König der Juden geben. Und sie haben gefunden in diesem kleinen Örtchen Bethlehem. Und sie haben sich aufgemacht, sind hineingegangen, haben ihm seine Geschenke gegeben und sind niedergefallen vor ihm. Manchmal zeigt uns Gott etwas von Hingabe und Liebe durch Menschen, durch die wir das nie gedacht hätten. Wir selbst, wir sind doch schon so lange im Glauben. Wir sind ja Christen. Wir wissen ja Bescheid. Und dann kommt so ein Fremder, einen, den wir nicht kennen, einen, von dem wir denken, naja, der, ob der wirklich gläubig ist, so, ne? Und dann sehen wir in ihm plötzlich diese Hingabe, diese Leidenschaft, diese, ja, dieses sich völlig hinwerfen vor dem Herrn, ihm die Ehre geben. Und wir stehen davor und denken, wow, krass. Und Gott setzt es für uns als Beispiel und sagt, hey, das ist es, was ich will. Das ist es, was ich suche. Komm doch raus aus deiner Distanziertheit, aus deinem, ja, distanzierten Christsein. Gott will, dass du leidenschaftlich ihn liebst, dass du tatsächlich alles fallen lässt wie David. Und wisst ihr, das ist David. Er hat die Bundeslade genommen und er hat sie nach Jerusalem gebracht. Und wisst ihr, wie er es gemacht hat? Woo! Was? Ach so. Das mache ich jetzt nicht, Claudia. Das mache ich jetzt nicht. Siehst du, guck mal, ich habe auch meine Probleme. Ne? Ich komme da nicht ran an David. Ja, wir sollen auch nicht dumm sein. Ne? Wir sollen auch weise sein. Nein, aber diese Leidenschaft, diese Hingabe an Gott, diese Vorbehaltlose. Und es geht um Gott. Es geht darum, ja, nichts mehr sein zu müssen vor Gott. Ich bin doch gar nichts vor Gott. Diese tiefe Erkenntnis zu wissen, ich bin doch nichts vor Gott. Warum muss ich immer noch irgendwie so, ne, die Fassung bewahren irgendwie, so, ne, den äußeren Schein wahren? Warum muss ich das noch? Muss ich nicht. Und wenn ich es tue, dann komme ich nicht in diese tiefe, intime Begegnung mit Gott hinein. Es wird nichts. Hier werden jetzt ein paar Verse zitiert in Vers 8 bis 10 von Salomo. 2. Korinther 6, Vers 41 und 42 kann man das nachlesen, im Zusammenhang mit der Einweihung des Tempels. Das, was David angefangen hat, hat Salomo vollendet. Er hat das Haus gebaut, was David auf dem Herz hatte, zu bauen für Gott. Diesen riesigen Tempel, dieses wunderbare Haus, um Gott die Ehre zu geben. Ein großes architektonisches Kunstwerk. Und Salomo hat es vollendet und er wusste aber, in seinem Gebet hat er das ausgedrückt, Gott, wie kann dieses Haus dich fassen? Du hast alles gemacht, du hast den ganzen Himmel gemacht. Wie kannst du in diesem Haus wohnen? Es geht gar nicht. Und dennoch hat er gebetet und gesagt, du hast es ja gesagt, dass der Ort ist, wo du deinen Namen niedergelegt hast. Und das ist doch krass, oder? Gott, der alles geschaffen hat, der alles erfüllt, er hat sich entschieden, in deinem kleinen, in meinem kleinen, finsteren Herzen zu wohnen. Er hat sich entschieden, in dieser kleinen Gemeinde von dreckigen Sündern, entschuldigt bitte, dass ich euch so bezeichne, zu wohnen, der heilige Gott. Was für ein Wunder, was für eine Gnade, was für eine Ehre. Er hat sich entschieden. Und hier steht, erhebe dich, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Die Lade, die als Zeichen des Bundes steht, als Zeichen auch der Gegenwart Gottes. Erhebe dich, Herr, zu deiner Ruhe. Hier wird angedeutet, dass Gott ruhelos ist, Geschwister. Gott ist doch der Gott, der alle Ruhe hat, der doch... Nein, er hat eine heilige Unruhe und das ist diese Unruhe, dass er einen Ort sucht, wo er wohnen kann. Und das ist diese Leidenschaft Jesu. Er geht los und sucht jemanden, wo er wohnen kann. wo er Ruhe, zur Ruhe kommen kann. Und wenn er hineinzieht in dein Herz, in dein Leben und dort zur Ruhe kommt, wisst ihr, dann passiert das, was uns auch passiert, wenn wir so aufgeregt, wie wir sind, ne, irgendwie in der Gemeinschaft hineinkommen, ne, irgendwas macht uns völlig irre, unruhig, ne? Meine Tochter macht gerade jetzt hier Vorabi und das ist alles so aufregend und so weiter. Und wenn du dann einem Menschen begegnest, der die Ruhe selbst ist, die Ruhe, die auf den anderen übergeht, den Frieden, den Gott hat, wenn er bei mir zur Ruhe gekommen ist, wenn er bei mir Wohnung genommen hat, diesen Frieden, den empfange ich, den kann ich empfangen. Erhebe dich, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Deine Priester sollen sich bekleiden mit Gerechtigkeit und deine Frommen sollen jubeln. Diejenigen, die Gott dienen, ja, sie sollen Menschen sein, die in Gerechtigkeit gekleidet sind, in seine Gerechtigkeit, die aber durch dieses Kleid der Gerechtigkeit auch verwandelt werden und selber gerecht sind, als Priester Gottes. Und wir alle sind als Priester Gottes eingesetzt. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes. Und gleichzeitig soll dieses Kleid der Gerechtigkeit auch unser Leben bestimmen, soll unseren Dienst bestimmen. Die Frommen sollen jubeln. Die Frommen sollen nicht ein ernstes Gesicht aufsetzen und an allem rummäkeln, sauertöpfisch reingucken, reinschauen, sondern sie sollen jubeln. Wegen Davids, deines Knechtes, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten. Und hier wird deutlich, David, das ist das Bild für Christus. Und die Gesalbten, das sind diejenigen, die die Salbung empfangen haben. So wird es uns im 1. Johannes gesagt. Diejenigen, die Gott vertrauen, die ihn lieben, sie empfangen die Salbung Gottes, den Heiligen Geist, der auf sie kommt. Auch wir sind Christen, Gesalbte. Du bist mit dem Heiligen Geist gesalbt. Und als Gesalbte sollst du auf Gott schauen. Und Gott soll es tun. Das ist ein Gebet darum, für alle seine Kinder. Um wessen Willen? Um Christi Willen, um des Knechtes Gottes Willen. Der Herr hat David einen Treueeid geschworen. Er wird nicht davon abweichen. Und das ist anders als das, was wir Menschen tun. Wir nehmen uns etwas vor. Wir versprechen Gott etwas. Ja, wir schwören vielleicht sogar. Und doch sind wir so schwach darin, irgendetwas zu halten von dem, was wir schwören, was wir versprechen. Und Jesus sagt, dann lass es lieber. Lass es lieber bleiben mit dem Schwören. Halte dich an dein Wort. Lerne einfach, Ja zu sagen und Ja zu tun. Und Nein zu sagen und Nein zu tun. Aber Gott, er hält, was er sagt. Er hält, was er verspricht. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen, was er ja erfüllt hat in Jesus Christus. Wenn deine Söhne meinen Bund und meine Zeugnisse bewahren, die ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen. Und das spricht natürlich von der Dynastie Davids. Es spricht davon, dass auf der einen Seite es ein Gnadenbund ist mit David und seinen Nachkommen, die Könige sein sollen, aufgrund von Geburt. Das heißt also, die Kinder Davids, die Söhne Davids und Nachkommen Davids haben nichts dafür getan, dass sie Könige geworden sind. Sie sind es durch ihre Geburt. Und gleichzeitig sagt Gott aber auch, ich habe keine Enkelkinder. Jede Generation muss wieder neu sich entscheiden, mit mir zu gehen, den Bund zu schließen, mir nachzufolgen. Und wir sollen unsere Kinder lehren, dahin, sie dahin führen, dass sie erkennen, ja, ich muss selber den Bund mit Gott schließen. Du kannst den Bund mit Gott für deine Kinder nicht schließen, deswegen taufen wir keine Kinder. Das ist einfach ein Irrglaube, dass wir den Bund für unsere Kinder schließen können. Das, was wir tun können, ist unsere Kinder Gott bringen. Ja, und wir können unsere Kinder segnen. Wir können für sie beten. Und diese Dinge sind nicht wirkungslos. Aber sie selbst müssen die Antwort geben. Sie selbst müssen in diesen Bund einstimmen. Sie müssen Ja sagen. Und wir beten für unsere Kinder, wir segnen sie, wir lehren sie auch. Und das ist wichtig, dass wir unsere Kinder lehren. Dass wir sie lehren dahin, dass sie selbst diesen Bund schließen müssen. Dass wir sie lehren, selbst Gott zu suchen. Und das ist vielleicht noch wichtiger, als dass wir sie die Gebote lehren. Es ist auch wichtig, dass wir ihnen lehren, was gut und richtig ist. Und da legen wir ja viel Wert drauf als Eltern. Aber es ist genauso wichtig und vielleicht sogar noch wichtiger, dass wir ihnen aufzeigen, dass Gott mit ihnen einen Bund schließen will. Dass Gott nicht fern ist, sondern dass er real ist und dass er sie liebt und dass er mit ihnen gehen will. Dass sie ihr Leben nicht einfach dahin leben, dass sie nicht einfach nur Christen sind im Sinne von christliche Werte übernehmen, sondern dass sie tatsächlich Christen sind, indem dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Nur dann wird Gott sie auch mit hineinnehmen in sein Volk. Nur dann werden sie auch mit dem ganzen Volk Gottes auf dem Thron sitzen in Jesus Christus. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Und das war sozusagen der Wille Gottes am Anfang ist, ich möchte in Zion, in Jerusalem, da möchte ich, dass das Heiligtum ist. Aber das wusste niemand, das steht nicht im Gesetz drin. Das wusste David letztendlich auch nicht. Es sind viele verschiedene Umstände, die dazu geführt haben, dass David erkannt hat, hier muss dieser Ort sein. Hier soll die Bundeslade stehen. Hier wollen wir zusammenkommen. Und dann hat Gott im Nachhinein das bestätigt. Als Salomo nämlich den Tempel gebaut hat und dieses Gebet gebetet hat, dann hat er geopfert und Feuer kam aus dem Himmel, hat es bestätigt durch ein Wunder, dass dies der Ort ist, wo Gott angebetet werden will und geopfert werden soll. Und er hat es Salomo auch im Traum gesagt. In 2. Chronik 7, Vers 12 hat er im Nachhinein Salomo Antwort gegeben auf sein Gebet. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet gehört und mir diese Stätte zum Opferhaus erwählt. In dem Moment, wo wir unser Herz für Jesus öffnen, wo wir sagen, hier, ich lege mein Leben auf den Altar Gottes, dann sagt Gott, ja, das habe ich erwählt. Und das ist das, was die Schrift meint, wenn dort heißt, wir sind Erwählte, Auserwählte Gottes. Gott hat dich und mich erwählt. Dann bedeutet das nicht, dass er im Vorhinein gedacht hat, so, den nehme ich und den nehme ich und den nehme ich und den nehme ich nicht und den nehme ich nicht und den nehme ich nicht. Sondern er hat gesagt, ich erwähle jeden, der in Christus ist. Jeder, der in Christus sich in die rettende Burg Christus hineinbegibt. So hat er dich und mich erwählt, wie er Zion erwählt hat. um dort zu wohnen, um dort gegenwärtig zu sein. Damit wir dort ihm begegnen können, damit wir mit ihm reden können, damit wir ihm anbeten und Ehre geben. Der Herr hat Zion erwählt, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Er hat dich und mich begehrt. So sehr liebt er dich. So sehr liebt er mich. Er wollte dich. Ich finde das immer wieder ein Wunder, wenn wir darüber nachdenken. Auch jetzt bei diesen Beerdigungen, bei diesen traurigen Situationen, wo wir darüber nachdenken, warum. Aber Gott wollte. Gott wollte dich, Gott wollte mich. Ja, Gott wollte auch Lina. Er hat ja gesagt. Und er sagt ja und sagt Amen zu dir und zu deinem Leben, wenn du es zulässt. Wenn du dein Herz dafür öffnest. Wenn du einfach sagst, ja Gott, ich nehme deine Gnade, deine Liebe, nehme ich an, dann ist er der Wohnort. Dann bist du der Wohnort. Dann bist du der Tempel Gottes. Dann lebt er in dir. Dann wohnt er in dir. Und dann erkennst du, er hat mich begehrt, er liebt mich. Dies ist meine Ruhestatt für immer. Oh, was für eine Aussage, oder? Für immer. Hier will ich wohnen, denn ich habe ihn, Zion, begehrt. Und was sind die Segnungen an dem Ort, wo Gott wohnt? Seine Speise will ich reichlich segnen. Das, was wir zu uns nehmen, er will es reichlich segnen. An diesem Ort, wo wir ja dieses Brot essen, seine Armen mit Brot sättigen. Ja, wir sind die Armen, aber wir sind reichlich gesättigt durch das Brot des Lebens. Seine Priester will ich bekleiden mit Heil. Seine Frommen sollen laut jubeln. Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen. Das Horn, das heißt, das ist so ein komischer Ausdruck, ne? Die Macht Davids wird dort wachsen. Seine Herrschaft wird wachsen. Dort habe ich ein Licht zugerichtet, meinem Gesalbten. Wenn du im Dunkeln tappst, wenn du orientierungslos bist, an dem Ort, wo du Gott begegnen kannst. Du kannst es in deinem stillen Kämmerlein, aber auch in der Gemeinde. Deswegen ist es gut und wichtig, in die Gemeinde zu kommen, weil du auch dort das erlebst, die Speise Gottes, dass du gesättigt wirst durch das Brot, dass du bekleidet wirst mit Heil, mit Rettung, mit Gerechtigkeit, dass dein Herz jubeln kann wieder, dass du siehst, wie Jesus Herrschaft gebaut wird in deinem Leben, aber auch in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und es leuchtet Licht auf. Du erkennst plötzlich Dinge. Dir werden Dinge klar. Seine Feinde will ich bekleiden mit Schande. Aber auf ihm wird seine Krone glänzen. Und das sagt uns das Wort. Angefangen mit uns Männern, dass wir die Ausstrahlung Christi sind. Er ist unser Haupt und wir sollen seine Herrlichkeit ausstrahlen. Und das sagt Gott hier. Die Krone Christi, das sind wir, seine Kinder. Und er poliert uns, dass wir auch richtig strahlen und glänzen. Gott will, dass seine Herrlichkeit durch dein Leben hindurch strahlt. Dass du, ja, er ist das Licht der Welt, aber er sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. Die Herrlichkeit Gottes soll durch euch hindurch strahlen. Gott hat uns erwählt und er hat Jesus gesandt, um diesen Ort, diesen Tempel Gottes zu bereiten. Und das hat Jesus alles gekostet. Und er hat es errungen. Er hat diesen Ort für uns errungen. Er hat diesen Ort der Begegnung für uns geschaffen. Er hat es geschafft, dass wir nicht mehr zu einem Ort pilgern müssen, sondern dass er in unserem Leben wohnt. Dass wir ihm dort begegnen können, ihm Ehre geben können. Und er hat es geschafft, einen neuen Ort zu schaffen, nämlich die Gemeinde Gottes, an dem wir ihm begegnen können. Lass uns dafür beten, dass Gott uns diese Leidenschaft ins Herz gibt, die Jesus hatte, für den Ort der Begegnung mit Gott. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns nahe bist, dass du uns versöhnt hast mit dem Vater, dass du dein Leben hingegeben hast, damit ja, dieser Ort der Begegnung nicht im Verborgenen bleibt, sondern dass es für alle Menschen zugänglich wird. Du hast den Vorhang zerrissen, wir können dir nahe kommen, wir können dem Vater nahe kommen, jederzeit, an jedem Ort. Durch dein Blut hast du uns gereinigt und uns in Gerechtigkeit gekleidet. Was für ein wunderbares Vorrecht. Und du hast die Gemeinde geschenkt, Herr, wo wir dir begegnen können. Herr, ich danke dir wirklich dafür, für dieses wunderbare Geschenk dieses Ortes, den du geschaffen hast. Und ich stehe davor und verstehe es nicht, warum du sagst, ich habe dich begehrt als meinen Wohnort. Herr, ich kann nur Danke sagen, dass du in mir wohnen willst. Wir können nur Danke sagen, dass du hier in unserer Mitte wohnen willst. Wir sind nicht würdig, Herr. Lob und Dank sei dir dafür, dass du ja, es dennoch getan hast. Und wir wollen dich ehren. Wir wollen uns danach ausstrecken, dieses Herz zu bekommen. Diese Leidenschaft, die du hattest, Jesus. Dass noch mehr Menschen dir begegnen können. Und dass wir einander Ermutigung sind dazu, dir zu begegnen. Dass wir weiter zu dir hinwachsen. Dass deine Herrschaft groß wird, dein Reich groß wird und mächtig in unserer Mitte. Wir preisen dich, dass der Tag kommt, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wenn du mitten unter uns wohnst und wir mit dir regieren werden in Ewigkeit, preisen dich dafür. Amen.